Lady Lejeune rauschte an Igor vorbei. Die beiden Trolle schenkten ihm keine Beachtung und gingen im Laden in Position. Die Dienste solcher Wächter, wusste Igor, konnte man für $2 pro Tag plus Herumlaufgeld in Anspruch nehmen. Ihre Ladyschaft war beeindruckt. Die große Uhr näherte sich der Fertigstellung. Sie sah nicht wie das gedrungene, kastenförmige Ding aus, von dem Igors Großvater erzählt hatte. Jeremy hatte sich für ein beeindruckendes Erscheinungsbild entschieden, was Igor überraschte, denn nichts im Haus diente allein der Zierde. »Dein Großvater half dabei, die erste zu bauen«, hatte Jeremy gesagt. »Also konstruieren wir eine Großvateruhr.« Und dort stand sie. Eine schmale Standuhr aus Kristall und gesponnenem Glas. Auf beunruhigende Weise reflektierte sie das Licht. Igor hatte ein Vermögen in der Straße schlauer Kunsthandwerker ausgegeben. Mit genug Geld konnte man in Ankh-Morpork alles kaufen. Er hatte dafür gesorgt, dass die Kristallschneider und Glaser jeweils nur wenige Teile herstellten, um ihnen keine Hinweise auf das geplante Endprodukt zu geben. Aber eigentlich hätte sich Igor diese Mühe sparen können. Mit Geld konnte man viel Desinteresse kaufen. Und wer hielt es schon für möglich, dass sich die Zeit mit Hilfe von Kristallen messen ließ? Erst in der Werkstatt fanden die einzelnen Teile zusammen. Igor eilte geschäftig hin und her, putzte und lauschte aufmerksam, als Jeremy sein Werk präsentierte. »Sind überhaupt keine Metallteile nötig«, sagte er. »Wir haben eine Möglichkeit gefunden, den getämmten Blitz über Glas fließen zu lassen, und jemand konnte Glas herstellen, das sich ein wenig biegt.« »Er sprach von wir«, bemerkte Igor. »So war es immer. Wir haben Dinge entdeckt«, bedeutete, der Herr fragte danach und Igor ließ sie sich einfallen. Wie dem auch sei. Der Umgang mit gezähmten Blitzen war eine Familientradition. Mit Sand, Chemikalien und einigen Geheimnissen konnte man bewirken, dass sich Blitze setzten und Männchen machten. Lady Lejeune streckte eine behandschuhte Hand aus und berührte die Seite der Uhr. »Dies ist der Trennmechanismus«, erklärte Jeremy und nahm eine kristallene Vorrichtung von der Werkbank. Ihre Ladyschaft betrachtete noch immer die Uhr. »Du hast ihr ein Zifferblatt und Zeiger gegeben?« stellte sie fest. »Warum?« »Oh, sie wird auch bei der Messung der traditionellen Zeit gut funktionieren«, sagte Jeremy. »Natürlich mit Hilfe von gläsernen Zahnrädern. Rein theoretisch braucht sie nie gestellt zu werden. Sie nimmt ihre Zeit vom Ticken des Universums.« »Ah, du hast es also gefunden. Die Zeit, die für das kleinste mögliche Ereignis nötig ist, um sich zu ereignen. Ich weiß, dass sie existiert.« Lady Lejeune wirkte fast beeindruckt. »Aber die Uhr ist noch nicht fertig. Manches müssen wir noch ausprobieren«, erwiderte Jeremy. »Aber dabei sollten sich eigentlich keine Probleme ergeben. Igor meint, am Montag wird es ein schweres Gewitter geben. Das sollte uns die benötigte Energie liefern. Und dann...« Ein Lächeln erhellte Jeremys Gesicht. »Ich sehe keinen Grund, warum nicht alle Uhren auf der Welt exakt die gleiche Zeit anzeigen sollten.« Lady Lejeune sah zu Igor, der sich daraufhin noch geschäftiger gab. »Bist du mit seinen Diensten zufrieden?« »Oh, er murrt gelegentlich, aber er hat ein gutes Herz. Und vermutlich auch noch ein zweites. Und er ist sehr geschickt, was gewisse Dinge betrifft.« »Ja, das gilt für alle Igors«, entgegnete die Lady geistesabwesend. »Offenbar beherrschen sie die Kunsttalente zu vererben.« Sie schnippte mit den Fingern, woraufhin einer der beiden Trolle vortrat und zwei Beutel hervorholte. »Gold und Ingwer«, sagte Lady Lejeune, »wie versprochen.« »Das Ingwer ist wertlos, wenn wir die Uhr fertiggestellt haben«, sagte Jeremy. »Oh, wir bitten um Verzeihung. Möchtest du mehr Gold?« »Nein, nein, du bist sehr großzügig.« »Und ob«, dachte Igor, während er eifrig Staub von der Werkbank wischte. »Dann bis zum nächsten Mal«, sagte Lady Lejeune. Die Trolle wandten sich bereits der Tür zu. »Kommst du, um zu sehen, wie wir die Uhr in Betrieb nehmen?« fragte Jeremy, als Igor durch den Flur hastete, um die Haustür zu öffnen. Was auch immer er von ihrer Ladyschaft hielt, es galt, eine Tradition zu wahren. »Vielleicht. Aber wir setzen großes Vertrauen in dich, Jeremy.« Igor versteifte sich. Einen solchen Ton hatte er nie zuvor in Jeremys Stimme gehört. In der Stimme eines Herrn war es ein schlimmer Ton. Jeremy holte tief und nervös Luft, als dächte er über ein winziges und besonders schwieriges Uhrwerksteil nach, das eine Katastrophe heraufbeschwören und Zahnräder auf dem Boden verteilen konnte, wenn man es nicht mit äußerster Vorsicht behandelte.
Ich habe mich gefragt, ob ich Ihre Ladyschaft vielleicht für heute Abend zum Essen einladen könnte.
Jeremy lächelte. Igor hatte Leichen besser lächeln sehen. Lady Lejeunes Miene flackerte. Sie flackerte tatsächlich. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich in rasch aufeinanderfolgenden Einzelbildern, zwischen denen keine erkennbare Bewegung stattfand. Die übliche Leere wich Nachdenklichkeit und dann Verblüffung. Zu Igors Erstaunen röteten sich ihre Wangen.
»Nun, Herr Jeremy, ich weiß nicht, was ich sagen soll«, stammelte ihre Ladyschaft.
Ihre eisige Beherrschung schmolz zu einer warmen Pfütze.
Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Ich habe noch eine wichtige Verabredung. Freut mich, dich kennengelernt zu haben. Ich muss jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen.
Igor nahm Steifhaltung an und stand so aufrecht, wie es einem durchschnittlichen Igor möglich war. Er schloss fast die Tür hinter ihrer Ladyschaft, als sie nach draußen eilte und die Stufen hinunterging. Auf der Straße schwebte sie ganz kurz einen Zentimeter über dem Boden. Aber nur für einen Moment, dann sank sie nach unten. Niemand außer Igor, der argwöhnisch durch den Türspalt spähte, konnte es bemerkt haben. Er hastete in die Werkstatt zurück. Jeremy stand dort wie angenagelt. Und seine Wangen glühten ebenso rot wie zuvor die der Lady.
»Ich gehe schnell los und hole die fehlenden Glavteile her«, sagte Igor. »Wie möften jetzt fertig fein? In Ordnung?«
Jeremy drehte sich abrupt um und ging sehr schnell zur Werkbank.
»Ja, Igor, geh nur, danke«,
sagte er und seine Stimme klang ein wenig gedämpft. Lady Lejeune und die beiden Trolle schritten weiter unten über die Straße, als Igor das Haus verließ und durch die Schatten huschte. An der Kreuzung winkte ihre Ladyschaft vage, woraufhin die Trolle fortwankten. Igor behielt die Lady weiter im Auge. Trotz des traditionellen Hinkens konnten Igors sehr schnell sein, wenn es darauf ankam. Das war oft nötig, wenn der Mob das Haus stürmte. Igors waren loyal, aber nicht dumm. Ein Job war ein Job. Wenn der Arbeitgeber die Dienste eines Igors nicht mehr brauchte, weil ihm zornige Dorfbewohner einen Pflock durchs Herz getrieben hatten, so machte sich der betreffende Igor rasch auf den Weg, bevor jemand auf den Gedanken kam, dass er den nächsten Pflock verdiente. Igors kannten einen geheimen Weg aus jedem Schloss und immer stand eine gepackte Reisetasche bereit. Einer der ersten Igors hatte es folgendermaßen ausgedrückt.
»Wir verdienen den Tod? Entschuldigung, wo steht etwas von wir geschrieben?«
Hier draußen fielen ihm noch mehr Dinge auf, die nicht stimmten. Lady Lejeune bewegte sich nicht ganz richtig. Sie schien ihren Körper zu kontrollieren, anstatt die Kontrolle ihm selbst zu überlassen, wie es Menschen taten. Selbst Zombies bekamen nach einer Weile den Dreh raus. Es war ein subtiler Unterschied, aber Igors hatten gute Augen. Die Lady bewegte sich wie jemand, der nicht daran gewöhnt war, Haut zu tragen. Ihre Ladyschaft ging eine schmale Straße hinab und Igor wünschte sich fast, dass sich ein Mitglied der Diebesgilde in der Nähe aufhielt. Wie hätte die seltsame Frau wohl auf einen leichten Schlag gegen den Kopf reagiert? Auf diese Weise leiteten Diebe Verhandlungen ein. Am vergangenen Tag hatte es einer bei Igor versucht, und der Mann war vom metallenen Klang überrascht gewesen. Sein Erstaunen hatte einen recht schmerzlichen Aspekt dazu gewonnen, als er erleben musste, wie sein Arm gepackt und mit anatomischer Präzision gebrochen wurde. Die Frau betrat eine Gasse zwischen zwei Gebäuden. Igor zögerte. Sich im hellen Tageslicht vor dem Zugang einer dunklen Gasse zu zeigen, das war ein Punkt auf der lokalen Checkliste des Todes. Andererseits, er stellte schließlich nichts Unrechtes an, und ihre Ladyschaft schien nicht bewaffnet zu sein. In der Gasse waren keine Geräusche von Schritten zu hören. Igor wartete einige Sekunden und schob dann den Kopf um die Ecke. Von Lady Lejeune war nichts zu sehen. Und es gab keinen anderen Weg aus der Gasse. Sie endete an einer hohen Mauer, vor der sich Abfälle angesammelt hatten. Igor bemerkte einen verblassenden grauen Schemen in der Luft. Ein Kapuzenmantel, grau wie Nebel. Er löste sich in der Düsternis auf und verschwand. Die Frau hatte die Gasse betreten und sich verwandelt. Igor spürte, wie seine Hände zuckten. Einzelne Igors verfügten über individuelle Fähigkeiten. Aber sie alle waren geschickte Chirurgen, die es verabscheuten, wenn etwas vergoldet wurde. Oben in den Bergen, wo es hauptsächlich für Holzfäller und Bergleute Arbeit gab, freute man sich, wenn ein Igor in der Nähe wohnte. Es bestand immer die Gefahr, dass eine Axt abprallte oder ein Sägeblatt nicht an der richtigen Stelle sägte. Und in solchen Fällen war es gut, einen Igor in der Nähe zu wissen, der einem mit einer Hand oder vielleicht auch einem ganzen Arm aushelfen konnte. Während die Igors ihre Kunst großzügig in der Gemeinschaft praktizierten, machten sie unter sich selbst noch sorgfältigeren Gebrauch davon. Wundervolle Augen, ein ordentliches Paar Lungen, ein gut funktionierendes Verdauungssystem. Wie schrecklich war die Vorstellung, solche prächtigen Dinge den Würmern zu überlassen. Und deshalb sorgten die Igors dafür, dass sie in der Familie blieben. Igor hatte die Hände seines Großvaters. Und die ballten sich jetzt von ganz allein zu Fäusten.